Die meisten kleinen Kinder glauben, dass ihre Eltern so ziemlich alles können. Und diejenigen, die Eltern sind, wissen, dass das ein ganz tolles Gefühl ist. Also wenn ich nach Hause komme, dann liegt fast regelmäßig irgendetwas Kaputtes auf meinem Schreibtisch, was meine Kinder da hingelegt haben und zu meiner Frau gesagt haben: Mami, das ist überhaupt nicht schlimm, dass ich das kaputt gemacht habe. Wenn Daddy nach Hause kommt, er kann das reparieren. Und das Tolle ist, die Kinder glauben das ziemlich lang, aber irgendwann mal werden sie groß und sie merken, eigentlich repariert der Papa nur ein paar Sachen und die anderen Sachen lässt er verschwinden, damit die Kinder nicht merken, dass er doch nicht alles kann. Aber irgendwann mal lässt sich das nicht mehr vermeiden und die Kinder merken, auch der Papa kann nicht alles. Unsere menschlichen Möglichkeiten sind äußerst beschränkt. Vieles, was wir gerne können würden, können wir nicht. Vieles ist uns völlig unmöglich, auch wenn viele das Gegenteil behaupten. Ich habe euch ein paar Zitate mitgebracht, die teilweise vielleicht auch bekannt sind. Erscheinen ja an der Wand. Alles war unmöglich, bis es jemand gemacht hat. Toller Satz für Ingenieure und Erfinder. Alles war unmöglich, bis es jemand gemacht hat. Nichts ist unmöglich, Toyota, ein Autohersteller mit einem ungesunden Selbstbewusstsein. Und dann ein Zitat von einem Theologen: Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche. Klingt toll, ist aber gar nicht so wahr, wie es auf den ersten Schein klingt. Demgegenüber, viel realistischer, ganz nüchtern, sagt Jesus: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das Thema meiner Predigt heute lautet: Vollmacht und du, wenn deine Ohnmacht seiner Allmacht begegnet. Ich habe da extra so ein dreifaches Wortspiel reingepackt. Vollmacht, voller Macht und Ermacht. Der Untertitel erklärt, was ich damit meine. Wenn deine Ohnmacht seiner Allmacht begegnet. Es geht um einen Text in Matthäus Kapitel 8. Es ist der Text unmittelbar nach der Bergpredigt. Und wenn ihr Bibeln dabei habt, schlagt sie bitte auf, denn der Text erscheint nicht an der Wand. Matthäus Kapitel 8, die Verse 1 bis 17. Als Jesus vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Menschenmenge. Da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder. Herr, sagte er, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick war der Mann von seinem Aussatz geheilt. Jesus aber sagte zu ihm: Hüte dich, mit jemandem darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm, bring die Opfergabe dar, die Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte: Ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe auch meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er das. Diese Antwort erstaunte Jesus. Und er sagte zu denen, die ihm folgten: Ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen, aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lauter Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte: Du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Jesus ging in das Haus des Petrus, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Jesus berührte ihre Hand, da verschwand das Fieber und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Und als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war: Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen, er hat unsere Krankheiten getragen. In den Kapitel 5 bis 7 des Matthäus-Evangeliums haben wir die sogenannte Bergpredigt. Ein Abschnitt, der relativ bekannt ist. Da haben wir die Seligpreisungen, da haben wir das Vaterunser, da haben wir die Geschichte mit dem Hausbau, die gerne in den Kinderstunden erzählt wird. In der Bergpredigt legt Jesus dar, was im Reich Gottes gilt. Die Grundprinzipien, die Grundregeln, die Lebensordnung. Und Kapitel 7 endet mit sehr bemerkenswerten Worten. 7, die Verse 28 und 29. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Jesus hat in der Bergpredigt auch über die Schriftgelehrten geredet. Jesus sagt, sie predigen, aber sie leben nicht das, was sie sagen. Sie suchen nicht den Willen Gottes im Alten Testament, sondern sie suchen die Lücke. Sie suchen den Spalt, wo sie durchflutschen können, zwischen den Geboten Gottes. Sie ziehen eine fromme Show ab, aber sie wollen eigentlich nicht das tun, was Gott möchte. Sie möchten Menschen beeindrucken und nicht Gott gefallen. Und Gott steht nicht auf der Seite dieser Menschen. Die Menschen hören Jesus predigen und sie nehmen ihm das ab. Sie merken, Jesus ist anders. Jesus sagt nicht das, was die Menschen hören wollen, sondern ganz im Gegenteil. Er legt den Finger auf den wunden Punkt. Es tut weh, aber es hat Autorität. Es ist authentisch. Es ist konsequent. Harte, direkte Worte. Die Menschen wissen, dass sie gemeint sind. Und sie staunen über die Vollmacht von Jesus. Das sind sie nicht gewohnt. Und es ist kein Zufall, dass Matthäus direkt nach dieser Bergpredigt diese vier Heilungsgeschichten bringt, diese Heilungsberichte, die ich gerade gelesen habe. Jesus lehrt nicht nur mit Vollmacht, sondern Jesus handelt auch mit Vollmacht. Er lebt mit Vollmacht. Das ist nicht Rhetorik, was Jesus da von sich gibt, sondern das ist konkrete, echte Macht. Das ist reale Vollmacht, das ist erfahrbare Vollmacht. Das ist eine Macht, die Leben verändert. Jedem, der Jesus begegnet. Vier Heilungsberichte, zwei Bewerbungsgespräche folgen darauf, das nehmen wir heute nicht mehr durch. Eine Schiffstour mit Jesus, die recht unruhig ist. Und dann noch ein Besessener, den Jesus heilt. All diese Dinge folgen auf die Bergpredigt. Matthäus Kapitel 8 ist ganz sicher nicht langweilig. Es passiert unglaublich viel. Zunächst einmal der Aussätzige. Ich habe euch mal eine aussätzige Person mitgebracht, nur auf dem Bild. Da kommt ein Aussätziger, ein leprakranker Mensch zu Jesus. Und man fragt sich, wieso wagt diese Person es, zu Jesus zu kommen? Lepra ist eine widerliche Krankheit. Ist eine schlimme Krankheit. Wer leprakrank ist und war, musste sich von allen anderen Menschen fernhalten. Aussätzige waren verstoßen. Sie durften nicht in der Gemeinschaft der anderen Menschen leben. Sie mussten ausziehen aus der Stadt. Sie lebten vor der Stadt in Höhlen und Hütten. Und diese Krankheit ist dermaßen ansteckend, wenn sie sich in die Stadt begaben, um sich etwas zu essen zu besorgen, mussten sie schreien, Aussatz, Aussatz! Und alle versteckten sich und liefen weg. Die Aussätzigen kamen in die Stadt und stellten ihnen etwas zu essen hin, sie nahmen das, gingen wieder weg. Niemand wollte mit diesen Menschen etwas zu tun haben und man fragt sich, wie kommt diese Person, dieser Mann auf die Idee, zu Jesus zu kommen? Er durfte das nicht. Man fragt sich auch, wieso er denkt, dass Jesus ihm helfen kann. Er hat die Bergpredigt ganz sicher nicht gehört, denn er durfte sich nicht unter Menschen aufhalten. Irgendwie hat dieser Mann den Eindruck gehabt, Jesus kann mir helfen. Er kommt zu Jesus und er hat nicht die Befürchtung, dass er Jesus ansteckt, sondern er weiß, Jesus kann mich gesund machen. Aber wie kommt dieser Mann auf diese Idee? Er glaubt an die Vollmacht von Jesus, denn schaut, was er sagt. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Glaubt dieser Mann an Jesus oder nicht? Das ist eine starke Aussage. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Er sagt nicht, Jesus, versuch mal irgendetwas für mich zu tun. Vielleicht klappt's ja. Er sagt auch nicht, Jesus, du musst mich jetzt gesund machen, sondern er kommt mit dieser demütigen, aber vertrauensvollen Haltung und sagt, Jesus, ich weiß, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Das ist übrigens ganz wichtig, auch heute, Jakobus lehrt, dass Älteste der Gemeinde für Kranke beten können. Es ist wichtig, den Leuten klarzumachen, wir haben das nicht in der Hand. Es ist nicht unsere Vollmacht und wir können Jesus keine Befehle geben, auch wenn es Christen gibt, die das anders verstehen und glauben. Nein, dieser Mann macht uns vor, wie es geht. Man wendet sich an Jesus und sagt, ich weiß, du kannst. Und man lässt Gott die Option offen, das zu tun oder nicht zu tun. Denn wenn man Jesus glaubt, dass er Vollmacht hat, sollte man auch glauben, dass er die Weisheit hat, zu entscheiden, ob es gut oder schlecht ist, jetzt zu heilen. Ob es dran ist. Gott ist uns nicht verfügbar. Jesus entscheidet selber, wann er eingreift. Aber in dieser Haltung, in der der Mann kommt, darf man zu Jesus kommen und sagen, ich weiß, du kannst eingreifen. Dieser Mann hat vermutlich durch Mundpropaganda von der Bergpredigt gehört. Und während die anderen Menschen über Jesus staunen und dann nach Hause gehen und unterwegs wahrscheinlich noch über die Predigt reden, über den Predigtstil, war die Predigt zu lang, war der Prediger richtig angezogen, aber sie gehen nach Hause, geht dieser Mann zu Jesus und sagt, Jesus, du predigst mit Vollmacht. Und wenn ich das zu Ende denke, dann möchte ich deine Vollmacht in meinem Leben erleben. Dann brauche ich deine Vollmacht in meiner Krankheit. Und so abartig diese Krankheit auch ist, aber es ist gut, dass es hier so hell ist, dann seht ihr gar nicht, wie schlimm diese Person hier aussieht. Dieser Mann kommt zu Jesus mit Vertrauen. Und was macht Jesus? Jesus berührt ihn, sagt Matthäus. Niemand wollte einen Leprakranken berühren, aber Jesus berührt diesen Mann. Und ehrlich gesagt, wenn ich über Kranke nachdenke, ich berühre sie auch nicht gerne. Ich weiß, dass HIV eigentlich nicht ansteckend ist, wenn man einer Person einfach die Hand schüttelt. Aber wenn ich weiß, dass jemand HIV-positiv ist, zögere ich ein bisschen innerlich. Ist irrational, ich weiß. Jesus begegnet einem Mann, der hoch ansteckend ist. Und Jesus berührt diesen Mann und Jesus heilt diesen Mann. Ich würde sagen, das ist Vollmacht, oder? Dieser Mann wurde nicht enttäuscht. Im gleichen Augenblick ist der Mann gesund. Jesus geht weiter und er begegnet einem römischen Hauptmann. Völlig anderes Klientel, sieht völlig anders aus. Gerade hatten wir einen Leprakranken am Rand der Gesellschaft. Jetzt haben wir einen römischen Hauptmann mitten im Leben. Höchste Gesellschaft, High Society. Mit Macht, mit Einfluss. Wir erfahren auch bei diesem Mann nicht, wie er von der Bergpredigt gehört hat. War er dabei? Das wäre erstaunlich, aber es wäre denkbar. Dieser Mann, der Besatzer ist, er ist in diesem Land, weil die Römer das Land erobert haben. Er kann tun und lassen, was er will. Dieser Mann, dieser Besatzer, kommt zum Besetzten voller Demut mit einer Bitte. Schon allein das ist beeindruckend. Und dann sagt dieser Mann, Herr, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Ganz interessante Formulierung. Dieser Hauptmann hat keine Bitte, sondern er kommt einfach zu Jesus und informiert ihn. Er informiert ihn über etwas, was Jesus doch eigentlich weiß, oder? Das ist genauso irrational und unlogisch, wie Gebet unlogisch ist. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gebet eigentlich völlig unlogisch ist? Wir reden mit einem Gott, der alles weiß und informieren ihn über unsere Problemchen, von denen er schon längst Bescheid weiß. Wofür eigentlich? Können wir uns die Zeit nicht sparen? Nein, er möchte, dass wir beten, weil dadurch, dass wir es aussprechen, dadurch, dass wir es sagen, drücken wir Vertrauen aus. Ich weiß nicht nur, dass du helfen kannst, sondern ich glaube, dass du jetzt, heute hier, mein Gebet hörst und eingreifen kannst. Und das macht dieser Mann. Er sagt, zu Hause liegt ein kranker Diener von mir. Und was sagt Jesus? Ich will kommen und ihn heilen. Jesus springt drauf an, lädt sich sozusagen selber ein. Und der Hauptmann drückt damit aus, ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, du kannst mir helfen. Und er weiß, ich muss demütig sein. Ein stolzer, mächtiger Hauptmann kommt voller Demut zu Jesus und sagt, da ist jemand krank. Und er sagt noch etwas, Jesus, ich bin nicht würdig. Ich bin es nicht wert, dass du zu mir kommst. Hat der Mann recht oder hat er nicht recht? Hat er recht oder hat er nicht recht? Ja und nein. Er ist es wert, weil er ein Geschöpf von Jesus ist. Er ist es nicht wert, weil er eigentlich ein durch und durch sündiger Mensch ist. Römer hatten Dreck am Stecken und dieser Hauptmann ziemlich sicher auch. Dieser Mann hat ein paar Leben auf dem Gewissen gehabt. Dieser Mann war jemand, gegen den man heute demonstrieren würde. Aber das disqualifiziert ihn nicht. Dieser Mann kommt zu Jesus und alle wissen, er hat so viel Dreck am Stecken. Jesus auch. Und Jesus sagt, ich komme zu dir. Ich habe dein Anliegen gehört. Und Jesus kommt. Dieser Mann hat verstanden, Jesus hat Vollmacht. Und ganz interessant, was dieser Mann dann hier sagt. Der Mann sagt, Jesus, ich kenne mich mit Vollmacht aus, denn ich bin Hauptmann. Er sagt, wenn ich zu einem Soldaten sage, geh, dann geht er. Wenn ich sage, komm, dann kommt er. Wenn ich sage, tu das, dann tut er das. Meine Soldaten tun das, was ich sage. Und der Mann sagt, Jesus, aber du hast mehr Vollmacht. Und ich weiß, dass es bei dir genauso funktioniert. Wenn du sagst, die Krankheit soll von meinem Diener weggehen, dann geht sie weg. Das ist Vollmacht, oder? Der glaubt das. Der weiß das. Er bricht seinen eigenen Stolz, und die Römer waren stolze Menschen, und er hat eine Bitte. Und Jesus sagt, geh nach Hause. Dein Diener ist schon gesund. Der Hammer. Es wäre schön, das heute so zu erleben. Gibt es das heute? Ich glaube, Jesus hat sich nicht geändert, doch das gibt es heute. Wenn man Jesus demütig vertraut, ihm aber seine Bitten sagt, passiert etwas. Die nächsten zwei Heilungsberichte sind sehr kurz. Jesus ist zu Besuch bei Petrus. Petrus ist einer seiner Jünger, seiner Nachfolger. Es war schon damals üblich, dass man die Schwiegermutter auch zwischendurch besucht. Wahrscheinlich nicht so oft. Wir wissen nicht, was das Verhältnis von Petrus zu seiner Schwiegermutter war. Könnte so sein wie heute oder besser. Wir wissen nicht, wie gut die Schwiegermutter es fand, dass Petrus sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen. Also wenn man mal drüber nachdenkt, Petrus war selbstständig, hat einen kleinen Fischerbetrieb gehabt. Und plötzlich gibt er das Ding auf und folgt Jesus nach. Also die meisten Schwiegermütter wären nicht besonders begeistert, wenn man so seine Existenz aufgibt und seine Lebensversorgung. Keine Ahnung, aber diese Frau profitiert davon, dass Petrus Jesus nachfolgt. Ganz kurzer Bericht nur. Jesus ist bei der Schwiegermutter von Petrus zu Besuch. Wir sehen keine Bitte. Die Frau sagt nichts, Petrus sagt nichts. Jesus kommt rein, sieht, dass diese Frau krank ist und was tut er? Er berührt sie und er macht sie gesund. Ich musste bei dieser Stelle an 1. Korinther 7, Vers 14 denken, eine Stelle, die ein Vers, der notorisch schwer auszulegen ist. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, sonst wären ja auch eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Hat jemand von euch schon mal diesen Vers verstanden? Die meisten vermutlich nicht. Es scheint genau das zu sein, was wir in unserem Text haben. Niemand ist dadurch gerettet, dass er einen gläubigen Vater, eine gläubige Mutter, einen gläubigen Ehemann hat oder eine Ehefrau. Aber wenn jemand in deiner Familie Christ ist, profitiert die ganze Familie davon. Wenn du der einzige Christ in deiner Familie bist, du bist ein Segen für die anderen, ob du es merkst oder nicht. Jesus segnet die anderen, weil du Christ bist, ob sie es wollen oder nicht. Bei dieser Schwiegermutter sehen wir keinen Glauben, wir sehen kein Bekenntnis, aber sie profitiert davon, dass Jesus so nah an dieser Familie ist. Sie profitiert davon, dass Petrus nachfolgt. Und die Vollmacht Jesu wird in ihrem Leben deutlich. Wenn du kein Christ bist, freu dich, wenn es einen Christen in deiner Familie gibt. Und wenn du der einzige Christ bist, sei nicht verzweifelt. Du denkst, es passiert nichts in deiner Familie. Du übersiehst den Segen. Du übersiehst das Wirken von Jesus in deinem Umfeld. Die Schwiegermutter von Petrus hat das erlebt. Und gleich anschließend lesen wir, dass ganz, ganz viele Menschen zu Jesus gebracht wurden. Besessene, Kranke, und Jesus heilt sie alle. Sehr bedeutend ist, dass Matthäus hier sagt, wie Jesus das tut. Wenn wir einmal weiterschalten. dann berichtet Matthäus, dass Jesus sie durch sein Wort heilte. Das überliest man vielleicht schnell, ist aber ein ganz, ganz wichtiges Detail. Bei dem Aussätzigen hat Jesus einfach gesprochen, ich will, sei rein, und der Mann war gesund. Zu dem Hauptmann, der Hauptmann sagt zu Jesus, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und hier jede Krankheit, jede Besessenheit, Jesus heilt durch sein Wort. Keine Magie, kein Zauber, keine Rituale, in diesem Fall nicht mal Medizin. Jesus spricht ein Wort und die Kranken sind gesund. Womit hat das zu tun? Wieso betont Matthäus das so sehr? Es hat damit zu tun, wer Jesus ist. Wenn man in der Bibel mal ganz von Anfang gelesen hat, die ersten zwei Kapitel, dann steht da, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach und es wurde. Und Gott sprach und es wurde. Und Gott sprach und es wurde. Gott muss nur reden und dann passiert das, was er will. Das Gleiche ist bei Jesus der Fall. Es hat damit zu tun, wer Jesus ist. Jesus ist der Schöpfer. Und deshalb kann er einfach zu einem Kranken sagen, sei gesund. Und in dem Moment ist dieser Kranke gesund. Das bedeutet übrigens nicht, dass wir alle nicht mehr zum Arzt gehen sollen. Ich glaube, hier sitzen noch ein paar Ärzte. Doch, geht sie ruhig noch besuchen. Und die haben alle ihre Berechtigung. Aber Jesus kann auch ohne jeden Arzt heilen. Jesus kann das. Wir dürfen Jesus nicht unterschätzen. Und er tut das nicht nur bei irgendwelchen abgefahrenen, charismatischen Christen, sondern er tut das auch bei ganz normalen. Wenn man diese vier Heilungsberichte zusammennimmt, dann fällt auf, es ist eigentlich immer das gleiche Ergebnis. Jesus heilt. Aber erstaunlich ist, auf welche unterschiedliche Art und Weise. Der Leprakranke kommt selber zu Jesus. Er bittet ihn und wird geheilt. Der Hauptmann kommt und bittet für jemanden, der gar nicht anwesend ist. Von dem wir gar nicht wissen, ob er von Jesus gehört hat, ob er an Jesus glaubt. Der Hauptmann bittet und sein Knecht wird gesund. Bei der Schwiegermutter ist Jesus zufällig zu Besuch. Er sieht die kranke Frau. Und ohne dass ein Wort fällt, Jesus heilt sie. Und dann diese Menge der Kranken. Die Kranken werden zu Jesus gebracht und Jesus heilt sie. Merkt ihr? Es ist völlig unterschiedlich. Es ist kein Schema F. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass du für deine Krankheit beten kannst. Es bedeutet, dass du für dein Problem beten kannst. Es bedeutet, dass das, was dich beschäftigt und dich bedrückt, du kannst das Jesus bringen. Und wenn du das bringst, drückst du damit aus, Jesus, ich traue dir das zu. Du kannst aber auch für andere beten. Wenn du weißt, dass deinem Kollegen nicht gut geht, oder jemand in deiner Verwandtschaft oder deinen Nachbarn oder wem auch immer, du kannst für diese Menschen beten, ob sie es wollen oder nicht. Du kannst einfach für sie beten. Du kannst sie zu Jesus bringen. Du kannst Jesus einladen, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft zu wirken, auch für diejenigen, die nicht glauben, auch für ihre Krankheiten. Und du kannst Menschen zu Jesus führen. Du kannst Menschen dazu ermutigen. Du kannst sagen, ich kenne Jesus und er kann dir helfen, egal was dein Problem ist, ob es eine Krankheit ist, eine Arbeitslosigkeit, egal was es ist. Komm mit mir mit zu Jesus, denn der hat Macht, der hat das in der Hand, der ist der Schöpfer. Wenn er es nicht kann, kann es niemand. Komm, wir bitten zusammen. Ich hoffe, wir glauben nicht nur theoretisch, dass Jesus Vollmacht hat. Ich hoffe, wir glauben nicht nur, dass Jesus damals nach der Bergpredigt Vollmacht hat, sondern dass Jesus heute da ist. Und dass es kein Anliegen gibt, das zu klein oder zu groß für ihn ist. Er will das hören. Er will, dass wir es zu ihm bringen. Er will, dass wir Menschen zu ihm bringen. Denn er hat Macht. Er hat Vollmacht. Man muss sich nicht schämen. Ihr habt den Leprakranken gesehen? Für so eine Person war es peinlich, unter andere Menschen zu kommen. Aber er wusste, mein Problem ist so riesig, ich werde es nie los, wenn ich nicht zu Jesus komme. Dieser Hauptmann, er war sich nicht zu stolz, er war sich nicht zu schade. Es war demütigend, als Römer zu einem Juden zu kommen und seine Hilflosigkeit zum Ausdruck zu bringen. Aber er kommt und es hat sich gelohnt. Und die Schwiegermutter, ich weiß nicht, ob das Verhältnis zu Petrus vorher gut war, später war es ganz sicher gut. Sie hat sich gefreut, dass Petrus Jesus nachfolgte. Immerhin war ihr Fieber weg. Jesus heilt die Menschen. Jesus greift ein. Es gibt einen zweiten Punkt bei meiner Predigt und der geht schneller. Es fällt auf, dass bei jeder Heilung irgendein interessanter Nachsatz folgt. Jesus heilt nicht die Menschen und sie gehen nach Hause und alles ist wie vorher, nur dass sie gesund sind, sondern Jesus verändert das Leben dieser Menschen. Und Jesus schickt jede dieser Personen mit einem Auftrag weg oder mit einem Versprechen, einer Zusage. Und ganz am Ende haben wir eine doppelte Erkenntnis. Ich möchte das noch mit euch durchgehen. Da ist der geheilte Leprakranke und Jesus sagt zu ihm: Hüte dich, mit jemandem darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring die Opfergabe da, die Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Dieses Redeverbot ist etwas erstaunlich. Wenn Jesus schon jemanden heilt, also das können wir doch in die Zeitung schreiben, an die große Glocke hängen, dann sind alle begeistert. Nein, Jesus sagt, zu diesem Zeitpunkt ist es nicht gut, wenn die Massen mir nachlaufen. Aber geh zum Priester. Damals waren die Priester dafür zuständig, die Genesung eines Aussätzigen festzustellen. Wenn jemand gesund geworden war, musste er zum Priester. Und wenn der Priester das bestätigt hat, der Aussatz ist weg, dann durfte die Person wieder in die Gemeinschaft des Dorfes oder der Stadt aufgenommen werden. Und Jesus sagt zu diesem Mann, tu das und bring eine Opfergabe dar. Das ist gut alttestamentlich. In der Bergpredigt lesen wir, dass manche Menschen den Verdacht hatten, Jesus lehrt etwas völlig Neues. Er wendet sich gegen das Alte Testament. Und es gibt immer noch Christen, die das glauben. Das ist Quatsch. Jesus sagt, geh hin, bring das Opfer, das Mose euch geboten hat, damit auch diese sture, fromme Elite versteht, ich bin nicht gegen Mose. Ich wende mich nicht gegen das Alte Testament, ganz im Gegenteil. Ich bin der Schöpfer aus dem Alten Testament und ich bin derjenige, der die Regeln im Alten Testament erfunden hat. Und wir halten uns jetzt an die Regeln. Du bist gesund geworden, ganz normaler Prozess. Geh zum Priester, er bescheinigt dir, dass du gesund geworden bist und bring ein Opfer, dass Gott die Ehre gibt. Weil Jesus Gott ist. Weil er in Verbindung zum Vater steht. Und Jesus sagt, das soll ein Zeugnis für die anderen sein. Wenn du erfahren hast, dass Jesus vollmächtig in dein Leben eingegriffen hat, das müssen wir nicht vor uns herposaunen, aber wir sollten es schon weitergeben. Wir sollten Gott die Ehre geben. Wir sollten Gott unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, damit andere auch glauben, damit andere auch vertrauen. Bei dem Hauptmann passiert etwas ähnlich Beeindruckendes. Jesus sagt, während der Hauptmann da noch steht, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Unglaublich. Jesus öffnet für einen Römer, der sich noch nicht irgendwie so richtig bekehrt und das Recht nicht taufen lassen hat, öffnet ihm quasi die Tür für den Himmel. Jesus sagt nicht, der Mann ist schon gerettet. Also ich sag mal, wenn man dafür betet, dass der Nachbar gesund wird, heißt es noch nicht, oh, das ist jetzt ein echter Christ und wenn er morgen stirbt, ist er auf jeden Fall im Himmel. Aber wenn jemand für jemanden betet, vielleicht auch mit gewissen Zweifeln, ist das ein erster, ganz, ganz wichtiger Schritt. Man drückt aus, also Jesus, irgendwie, du bist nicht irgendjemand. Ein bisschen vertraue ich dir. Und Jesus sagt über diesen Hauptmann, solche Leute, die mit so einem kleinen Glauben beginnen, werden im Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zusammensitzen. Und Jesus macht den Kontrast und sagt, andere, die schon lange dabei sind, die vielleicht sogar in einem christlichen Elternhaus, wie man so schön sagt, aufgewachsen sind, die christlich sozialisiert sind, die alles kennen, aber diesen Glauben, dieses Vertrauen nicht haben, sie werden nicht dabei sein, sagt Jesus. Wenn wir glauben, dass Jesus Vollmacht hat, sollten wir zu ihm kommen und unsere Sorgen, unsere Probleme, unsere Krankheiten, egal was es ist, groß oder klein, Fieber oder Lepra, zu ihm bringen. Bei der Schwiegermutter gibt es auch einen kleinen Nachsatz. Sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Sie diente ihm. Die Frau war nicht geheilt und sagt, das ist cool, jetzt gehe ich zum Kaffeeklatsch. Die Frau steht auf und sagt, oh, Jesus ist hier. Dann koche ich für ihn mal Kaffee oder Tee oder was auch immer. Die Frau dient Jesus. Das ist kein unbedeutender Nebensatz. Wenn du Jesus erlebt hast, wenn Jesus in deinem Leben eingegriffen hat, dann nicht einfach nur, damit es dir besser geht, Punkt. Sondern damit es dir besser geht und du Jesus dienst. Wenn du arbeitslos warst und betest für einen Job, überleg mal, ob du nicht einen Teil deines ersten Gehaltes oder vielleicht aller Gehälter, ob du damit Jesus dienen willst. Wenn du geheilt wurdest, brauchst du weniger Zeit, um beim Arzt zu sitzen oder sonstige Dinge zu machen. Du kannst Gott dienen. Dafür heilt Jesus, dafür greift Jesus ein. Jesus ist nicht dafür da, um uns glücklich zu machen. Er macht uns glücklich, damit wir ihm dienen. Er hilft uns, damit wir ihm dienen. Er beschenkt uns, damit wir ihm dienen. Diese Frau hat das verstanden. Sie steht auf und ganz selbstverständlich und ganz sicher nicht nur kulturell bedingt, sondern aus Überzeugung und Dankbarkeit steht sie auf und dient Jesus. Und dann, bei dieser Massenheilung könnte man sagen, von vielen Kranken und Besessenen, gibt Matthäus uns einen Nachsatz, der sehr bedeutend ist. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja, nämlich in Jesaja 53, vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Wir haben bei Matthäus ganz, ganz viele Zitate aus dem Alten Testament. An ganz vielen Stellen fügt Matthäus ein Zitat ein, um uns zu erklären, wer Jesus ist. Dass Jesus Vollmacht hat. Dass Jesus der Messias ist, dass Jesus Gott selber ist. Jesaja 53 wurde etwa 600 Jahre vor Weihnachten geschrieben, vor Originalweihnachten. Und Jesaja kündigt an, was Gott tun wird. Gott wird die Menschen besuchen, er wird auf die Erde kommen, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Jesaja 53 ist das Kapitel, wo das beschrieben wird. Der leidende Knecht, der für die Sünden der Menschen stirbt. Aber Jesaja kündigt nicht nur an, dass Jesus für unsere Sünden stirbt, sondern dass er auch die Folge der Sünde wegnimmt. Krankheit und Leid auf dieser Welt ist eine Folge von Sünde. Nicht immer und unmittelbar. Also wenn jemand krank ist, müssen wir nicht unbedingt dringend eine Sünde finden, die da vorliegt und die Ursache für diese Krankheit ist. Aber ganz grundsätzlich, Leid und Krankheiten gibt es in dieser Welt nur, weil es die Sünde gibt. Und Jesus ist gekommen als unser Schöpfer, der uns davon befreien will, als unser Erlöser, der für unsere Sünden gestorben ist und die Folgen der Sünde, Krankheit und Leid und alles, was es da sonst noch gibt, um das auf sich zu nehmen. Und zwar nicht als Zauberer, der das einfach wegbeamt oder jemand, der das Auge zudrückt und sagt, ist nicht so schlimm, die Folgen der Sünde löschen wir jetzt einfach, sondern Jesaja sagt, er nimmt die Sünde und die Krankheit, die die Folge der Sünde ist, er nimmt sie auf sich. Lieben, wenn wir Jesus begegnen, begegnen wir unserem Schöpfer, wir begegnen unserem Erlöser, der all das, was wir uns eingebrockt haben, auf sich nimmt. Er ist nicht nur für unsere Sünde, sondern auch für unsere Krankheiten gestorben. Unser Schöpfer und Erlöser, der Vollmacht hat, der voller Macht ist und dem wir begegnen dürfen. Ich möchte schließen mit einer Einladung, zu Jesus zu kommen. Das kann man nach dem Gottesdienst tun, man kann jemanden von uns ansprechen, man kann das persönlich tun, kann sich im persönlichen Gebet an Jesus wenden. Ich möchte euch einladen und herausfordern, eure Sorgen und Probleme, das, was euch bedrückt, das, was euch beschäftigt, egal was es ist, ist es die nächste Prüfung, ist es die schon erwähnte Arbeitslosigkeit, sind es finanzielle Sorgen, ist egal was es ist, bringt das zu Jesus. Bringt andere Menschen zu Jesus. Und wenn ihr erfahren habt, dass Jesus eingegriffen hat, wenn Jesus etwas getan hat, dann vergesst nicht den Auftrag. Wir sollen Gott die Ehre dafür geben. Wir sollen uns überlegen, was kann ich aus Dankbarkeit tun? Wir dürfen diese Verheißung von Jesus, die er dem Hauptmann gibt, festhalten. Wir werden mit Abraham, Isaak und Jakob, wir werden im Himmel ankommen, weil wir glauben, weil wir zu Jesus gehören. Wir sind gerettet, damit wir ein Licht in dieser Welt sind. Keiner von uns hat Macht. Wir haben sehr wenig Macht. Wir können unsere Kinder glauben lassen, dass wir alles können. Wir können tolle Zitate finden, die uns ermutigen und so. Und dann fühlen wir uns besser, als ob wir wirklich doch was können. In Wirklichkeit wissen wir, dass wir sehr, sehr wenig können. Die meisten Dinge, die wir gerne können würden, sind uns unmöglich. Aber wir kennen denjenigen, der alles kann. Und das wenige können wir auf jeden Fall. Zu Jesus kommen, jemand zu Jesus bringen. für andere beten und Gott die Ehre geben. Amen. Ich würde gerne noch ein Gebet sprechen, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Jesus, wir danken dir für das unglaubliche Vorrecht, dich kennen zu dürfen. Jesus, du bist nicht irgendjemand, du bist Gott. Du bist unser Schöpfer, du hast uns gemacht. Durch dein Wort ist diese Erde entstanden, durch dein Befehl ist all das, was hier auf dieser Erde existiert, geworden. Und deine Macht hat sich nicht geändert. Jesus, du bist auf diese Erde gekommen, hast den Menschen gezeigt, dass du wirklich der wahre Gott bist. Und du Schöpfer, du warst dir nicht zu schade, um auch unser Erlöser zu werden, um für uns zu sterben. Jesus, wir danken dir dafür, dass du unsere Sünde, meine persönliche Schuld und die Schuld aller Menschen, die sich dir anvertrauen, du hast diese Schuld auf dich genommen. Du bist dafür gestorben. Du hast die Macht der Sünde gebrochen, weil du mehr Macht hast. Jesus, und mehr als das, du hast unsere Krankheit, unsere Nöte und unser Versagen, unser Leid auch auf dich genommen. Auch dafür bist du gestorben und du lädst uns ein. Herr, wir dürfen wie dieser Leprakranke, wie dieser Hauptmann, wie diese Schwiegermutter, wie die vielen Kranken, wir dürfen zu dir kommen, weil du immer noch die gleiche Macht hast. Ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dass du jedem von uns hilfst, dass wir das nicht nur theoretisch glauben, sondern dass wir Gebrauch davon machen, dass wir zu dir kommen, demütig, aber voller Vertrauen, mit der Bitte einzugreifen. Herr, lass uns deine Macht, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass uns dankbar dann von dir weggehen oder mit dir weitergehen und dich verehren, dir alle Ehre geben, weil nur dir die Ehre gebührt.